Ja, ich möchte euch auch ganz herzlich grüßen. Zum einen, die ihr hier Entschuldigung, im Saal seid, aber auch die, die sich zugeschaltet haben. Und wie es der Martin auch gesagt hat, ist mir wirklich immer eine große Freude, bei euch zu sein. Ich habe mal geguckt im Vorfeld, ich bin ziemlich genau vor einem Jahr, auch der dritte Sonntag im November hier gewesen, letztes Jahr. Und ich bin einfach gerne bei euch. Und das ist für mich wirklich eine große Freude. Also vielen Dank für die Begrüßung und dass ich auch immer wieder zu euch kommen darf. Habe euch herzliche Grüße von unserem Ethnos-Team mitgebracht. Hab mal hier ein Bild, das ist von unseren letzten Teamtagen. Das sind also alle unsere Haupt- und Ehrenamtlichen, die mit Ethnos Deutschland arbeiten. Vielleicht kennt ihr ja auch den einen oder die andere. Ja, ich möchte euch auch zu Beginn wieder ein kurzes Update geben aus unserer Arbeit. Und könnt ihr euch ja vorstellen, so ein ganzes Jahr, da ist vieles dabei, da ist Schweres dabei, da ist Schönes, Ermutigendes dabei. Und ich habe euch auch von beidem etwas mitgebracht heute. Und vielleicht habt ihr es mitbekommen, sehr bewegt hat uns tatsächlich der Tod unseres Mitarbeiters Boris Bergen. Mit 39 Jahren hat ihn der Herr zu sich schon in die Ewigkeit gerufen. Er war an Krebs erkrankt. Der war dann für eine Zeit scheinbar besiegt, kam aber dann zurück. Und das hat uns natürlich sehr bewegt, könnt ihr euch vorstellen. Sie hinterlassen eine große Lücke. Sie haben auf den Philippinen gedient. Und auch in dieser schweren Krankheitszeit haben wir sie manchmal besucht. Und eine besondere Freude war wirklich, dass er 3 Wochen eigentlich vor seinem Heimgehen durfte er nochmal mit seinem Bruder, trotz wirklich schwerer körperlicher Einschränkungen, durfte er nochmal die Philippinen besuchen mit seiner Familie, das Land, wo er viele Jahre gedient hatte und wo so ihr Herz sie verloren haben. Ja, was auch noch besonders ermutigend war, er durfte in diesem Sommer seine 2 Jungs, die durfte er noch taufen. Und das war sicherlich ein Vermächtnis, was auch in dem Leben der Kinder bleibt. Betet doch für seine Frau Valentina und ihre 3 Kinder, der Benaja, Phil Noah und die Sia Madeleine. Ja, das ist wie gesagt eine von den ganz schweren Dingen. Und trotzdem möchte ich einfach sagen, wir waren natürlich auf der Beerdigung, es waren zwischen 700 und 800 Leute dort und diese Beerdigung, die war ein Zeugnis, das kann ich euch nur sagen. Sie hatte ausdrücklich darum gebeten, dass man doch nicht in Schwarz kommt, sondern in bunter, in heller Kleidung. Wir haben Luftballons, weiße Luftballons zum Himmel steigen lassen und diese Trauerpredigt und selbst sie, die Valentina, hatte zu Beginn etwas gesagt. Also das war ein solches Zeugnis und es waren auch Arbeitskollegen von ihm und von ihr da. Also das ist wirklich sehr bewegend gewesen. Also denkt doch auch an ihre Familie, wenn ihr daran erinnert werdet. Dann etwas zu den positiven und den ermutigenden Dingen. Das ist immer ein Highlight, wenn unsere Mitarbeiter, die ja nun lange ausgebildet waren oder wurden, wenn die dann endlich sagen, so jetzt geht's los und Gemeinden hinter ihnen stehen, wie ihr hinter den Schwendigs steht, ja, seit vielen, vielen Jahren in treuer Zusammenarbeit. Und das sind so unsere Kandidaten, 20 junge Leute. Einige sind gerade mal vor 2 Wochen ausgereist und die letzten werden jetzt Anfang des neuen Jahres ausreisen. Ihr habt mal die Länder, seht ihr mal, in die alle ausreisen und das ist einfach ein Highlight. Menschen, die ausreisen, um wiederum anderen die frohe Botschaft, von der wir heute Morgen gehört haben, von diesem Jesus, der auf diese Welt gekommen ist, dass sie von dem hören. Ja, das ist uns echt eine große Ermutigung. Und jetzt schauen wir noch mal ein paar Jahre voraus. Auch das ein absolutes Highlight. Das war die Bibelübergabe in der Volksgruppe der BM. Das ist eine Volksgruppe in Papua-Neuguinea. Und da ist auch eine deutsche Familie, die Familie Debner, mit ihren 4 Kindern. Und sie durften in diesem Juli, haben sie also endlich das Neue Testament dort überreichen können. Und das war eine ganz wunderbare Feier. Also auch das wunderbar. Stellt euch vor, wir haben das haben ein Exemplar bei uns jetzt zu Hause, da würdet ihr reingucken, würdet ihr nichts verstehen. Aber für die Menschen ist es ihre Herzenssprache. Und da können sie jetzt das Wort Gottes selber lesen. Also ein wunderbarer Moment auch, dort die Bibelübergabe eben auf der Insel Biem. Hab euch dann noch ein paar Dinge mitgebracht, wo ihr auch noch gerne für beten könnt. Das eine ist die Sache, dass wir wirklich weltweit gerade die Not nach Leitern da ist. Ich komme gerade von einer europäischen Leitungskonferenz von unseren europäischen Ethnos-Leitern. Und dann haben wir auch wieder gemerkt, und wir alle in allen Ländern erleben wir das, wo sind junge Menschen, junge Männer, die sich in diese Verantwortung mit hineinnehmen lassen? Und da könnt ihr echt für beten. Das ist wirklich ein spannendes Thema. Eine andere Sache, wir leben ja nun immer noch in der Welt und sind davon abhängig, dass die Regierungen der Länder, in die wir reisen, dass die unsere Mitarbeiter auch reinlassen. Und das erleben wir jetzt tatsächlich, dass in den letzten 1-2 Jahren manchmal die Bedingungen wirklich sehr viel schwerer werden. Also das heißt, unsere Mitarbeiter bekommen entweder viel länger dauert der ganze Visa-Prozess oder andere, wo wir auch gemerkt haben, dass also zum Beispiel manchmal der Ehemann ein Visum kriegt und seine Frau und die Kinder nicht. Ja, dann muss man da wieder hinterher. Und wir hatten jetzt eine Situation letzte Woche erst, da hat eine Familie, die wollte in die USA, die gehen zum Flugprogramm und der hat wirklich an dem Morgen, wo sie geflogen sind, hatten sie sich ihr Visum abgeholt. Und das war also wirklich eine ganz knappe Kiste. Und das ist einfach eine Herausforderung. Oder dass die Monate oder die Länge des Visums jeweils begrenzt wird. Also auch da könnt ihr wirklich für beten, dass Gott wirklich den Entscheidungsträgern immer wieder auch die, ja, ihnen den Mut gibt sozusagen oder dass er, dass unsere Mitarbeiter eben einreisen können. Ein weiterer Punkt, wir sind in Deutschland gerade, weil wir auch merken, unser Team wächst. Wir haben Ende des Jahres fast 150 Langzeitmitarbeiter plus eben die wieder entsprechenden Bibelschüler plus Kurzzeitler und da merken wir einfach, wir müssen auch gucken, wie schaffen wir die ganze Verwaltungsarbeit, weil unser Heimatpersonal in der Regel gar nicht dazu wächst. Von daher, da könnt ihr auch gerne für beten. Es gibt wieder einige neue Bibelschüler, die im September angefangen haben. Dazu kommen ja die vom Vorjahr. Einige Kurzzeitler, die eben zum Beispiel als Lernhelfer dienen oder auch eben Kandidaten, die sich jetzt vorbereiten auf die Ausreise. Und schließlich, das ist der Dauerbrenner, das ist das Gebot unseres Herrn, betet für mehr Arbeiter in Gottes Erntefeld. Ja, das hat er gesagt. Er ist der Herr der Ernte und wir sollen ihn bitten, dass er mehr Arbeiter ins Erntefeld aussendet. Soweit also ein kleines Update, ein kleiner Einblick in unsere Arbeit. Ja, und dann möchte ich jetzt mit euch, Moment, ja, dann möchte ich jetzt mit euch zum Thema des Gottesdienstes kommen und möchte euch mal fragen, kennt ihr Joshua Milton Blahi? Wer hat von dem schon mal gehört? Gibt es da jemanden hier im Raum? Also wenn ihr irgendeine Beziehung zu Westafrika habt, dann habt ihr diesen Namen bestimmt schon mal gehört, aber nicht im Positiven. Das ist nämlich ein ehemaliger liberianischer Kriegsherr aus den 90er Jahren. Geboren wie ich 1971, gilt er als der grausamste Warlord, den Liberia jemals gesehen hat. Er wurde bekannt unter dem Namen General Butt Naked und führte grausame Kriegsakte während dem 14-jährigen Bürgerkrieg in Liberia durch. Als General war er ein über die Maßen brutaler und gefürchteter Warlord. Und er hatte diesen Namen, ja, General Butt Naked, also eigentlich übersetzt heißt das General Splitternackt. Und hat er deshalb bekommen, weil der mit nichts anderem bekleidet war als Stiefeln und seinem Gewehr der AK-47 und ein paar Lederschuhen. Er glaubte nämlich, dass er übernatürliche Kräfte habe und unverwundbar sei. Und er und seine Armee von Kindersoldaten, ihr seht hier mal zwei Bilder von diesen Kindersoldaten, die haben in diesem furchtbaren Bürgerkrieg, der von 1989 bis 2003 dauerte, da starben rund 250.000 Menschen. Müsst ihr euch mal überlegen. 1 Million Menschen verließen ihre Heimat und bis zu 20.000 Kinder wurden eben als Soldaten rekrutiert. Ich sehe hier einige, die sind sicherlich auch so im Alter von 10 bis 14 Jahre. Stellt euch mal vor, ihr Eltern, die werden dazu gebracht und müssen jetzt in den Krieg ziehen. Fürchterlich. Und er stand im Ruf, dieser Joshua Milton Blahi, schlimmer zu sein als alle Militärführer. Wenn er und seine Kindersoldaten nackt in den Kampf zogen, dann wollten sie ihren Feinden zeigen, dass sie Tiere waren. So sagte er selber einmal einer Journalistin später. Oft opferten sie Babys, weil ihr Tod besonderen Schutz versprach. Geschwister, wenn ihr das hört, wer von uns würde angesichts dieser Grausamkeit und dieser Verlorenheit ihm nicht Gottes Strafe und Gericht an den Hals wünschen? Wir würden sicher nicht im Traum daran denken, für seine Rettung zu bitten, oder? Doch genau das passierte im Leben von Joshua Milton Blahi. Es geschahen nämlich Dinge, die sein Leben radikal veränderten. Ein 3-jähriges Mädchen wurde ihm als Menschenopfer gebracht. Und Blahi erinnert sich. Er sagt, direkt nachdem ich sie getötet hatte, hatte ich eine Erscheinung. Ich sah ein weißes Licht in der Gestalt eines Mannes und eine Stimme sagte zu mir, tue Buße und lebe oder mach weiter und sterbe. Und kurz darauf bekommt er Besuch von Bischof Kun von einer Gemeinde aus Seoul. Dieser hatte sich zusammen mit anderen Kirchenführern beschlossen, den Warlords von Jesus zu erzählen und für sie zu beten, um so vielleicht ein Ende des fürchterlichen Krieges zu erreichen. Und dieser Kun, müsst ihr euch vorstellen, stellt sich vor diesen Joshua Milton Blahi und sagt ihm, ich möchte dir sagen, dass Jesus dich liebt und dass er einen besseren Platz für dein Leben hat, sagt dieser Pastor und er lädt ihn ein, mit ihm zu beten. Und das war der Anfang. Und dieser Pastor Kuhn kommt wieder. Und in weiteren Gesprächen findet tatsächlich General Butt Naked den Vers aus Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, eben nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und dann liest er weiter. Und wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Und dann geschieht das Wunder und dieser General, der entscheidet sich, diesem Jesus zu glauben. Er legt abrupt die Waffen nieder und lässt sich taufen. Vom Massenmörder zum Christen. Er musste dann zunächst nach dem Krieg ein paar Jahre aus dem Land fliehen. Und dann kehrte er aber zurück und er trat bereitwillig vor diese Menschenrechtskommission, die Gräuel des Bürgerkrieges in Liberia untersuchte. Und dann sagte er, ich bin bereit zu tun, was ich kann, um davon wieder etwas gut zu machen. Und wenn ein Gericht mich verurteilen würde, selbst zum Tode, sagte er, würde ich mich willentlich ausliefern und die Strafe tragen. Nun, diese Kommission hat ihn nicht zum Tode verurteilt und so baute Blahi ein Rehabilitationscenter für ehemalige Kindersoldaten auf, in dem er seitdem für über 50 junge Männer wie ein Vater ist. Er heiratete und hat inzwischen 3 eigene Kinder. Übrigens, sein Leben ist auch verfilmt worden. Und heute reist dieser Joshua Milton Blahi durch das Land. Er sucht die Vergebung der Familien seiner Opfer und versucht, die Wunden zu heilen, die er und seine Kindersoldaten zahllosen Menschen angetan haben. Wenn man so eine Geschichte hört, dann stellt man sich doch sofort die Frage, kann sich ein Mensch so sehr ändern? Und wir würden sagen, ja, aber nur Gott kann das Leben eines Menschen so wenden. Und darum finde ich diese Geschichte so stark. Sie zeigt nämlich eine radikale Lebenswende. Ein Mensch, ein Mann, der selbst so viel Terror verbreitete, wurde durch Gottes Liebe zum Werkzeug der Versöhnung. Seine Geschichte zeigt offene Reue und Verantwortung. Er stand zu seiner Vergangenheit und teilte sie öffentlich als Warnung und Hoffnung zugleich. Und schließlich führte sie zum Dienst am Nächsten. Statt Vergeltung setzte er sich aktiv für verwundete Kinder ein. Ein starkes Zeichen der Liebe Gottes in Aktion. Und es lässt uns zu dem Fazit kommen, ihr seht es dort unten, Gottes Liebe kennt keine Grenzen. Denn diese Geschichte zeigt, dass unser Gott, dass seine Liebe Menschen selbst aus größter Dunkelheit befreien kann. Ob in Kriegen, ob in geistlicher Verfolgung oder persönlicher Verzweiflung. Gottes Gnade bewirkt Umkehr, Rettung und schafft einen Neuanfang. Und wisst ihr, König Manasse, der ist quasi das alttestamentliche Gegenstück zu General Butt Naked. Jahrzehntelang brutal, gottlos und unterdrückend und doch von Gottes tiefer Gnade umgewendet. König Manasse, aus Israels Königszeit, ist eine der spannendsten und zugleich auch widersprüchlichsten Gestalten im Alten Testament. Sein Leben zeigt bemerkenswerte Dinge über Gott und da möchte ich heute Morgen dieser Predigt drauf eingehen. Als Überschrift könnte man über sein Leben stellen, Manasse vom schlimmsten König Judas zum Gottesnachfolger. Und das ist eben auch das heutige Thema. Und ich habe das Thema in 5 Kapiteln eingeteilt. Schauen wir zunächst mit euch den Familienhintergrund an, dann seine schlimmen, gottlosen Jahre, dann die Gotteserkenntnis, wie sie in seinem Leben zur Umkehr führt und sein Leben dann als Gottes Nachfolger. Und am Ende möchte ich gerne mit euch mal den Charakter Gottes im Leben des Manasse und auch bis heute zu unserer Zeit aufzeigen. Das ist der Fahrplan für heute Morgen, legen wir also gleich los. Der Familienhintergrund von Manasse. Manasse ist der Sohn des großen und bekannten Königs Hiskia. Ein König, der aus Juda, der in 2. Chronik 29, Vers 1 mit dem David verglichen wird. Ihr wisst ja, die Könige im Südreich, da wird immer so gesagt, entweder nicht wie David oder wie David. Und er, der König Hiskia, er wird also mit ihm verglichen. Ein guter, ein gottesfürchtiger König, der 29 Jahre über Jerusalem herrschte. Und wir erfahren viel über sein Leben, nicht nur in den König- und Chronikbüchern, sondern auch im Buch Jesaja. Unter ihm durfte das Königreich in Juda eine geistliche Blüte erleben. Und er wurde mit großen Ehren beigesetzt. Aber jetzt folgt auf ihn eben sein Sohn Manasse, der die gute Herrschaft seines Vaters gesehen hatte und miterlebt hat. Denn Ausleger gehen davon aus, dass die ersten 10 Jahre seines Lebens er praktisch mit seinem Vater mitregiert hat. Er war praktisch mit das Modell der Mitregentschaft. Und im Jahr 695 vor Christus, damit wir das so geschichtlich ein Stück einordnen können, da starb dann Hiskia. Und wir lesen von Manasse, ihr habt es hier vorne, in 2. Könige 21 und in der 2. Chronik 33. Wobei auffällig ist, dass sich der Bericht im Königsbuch nur mit seinen negativen Jahren beschäftigt. So, sein Name heißt dem Vergessen preisgegeben. Ich weiß ja nicht, ob ihr Kinder alle euren Namen wisst, aber wenn ich so diese Bedeutung hätte, dem Vergessen preisgegeben, ist jetzt nicht ganz so prickelnd, ja. Aber es ist ja auch spannend, warum gab der Vater ihm diesen Namen? Und vielleicht wollte sich Manasse gerade, weil er gegen diese Bedeutung des Namens sozusagen, er wollte diesen Namen umkehren. Er wollte sich durch sein Handeln nämlich einen Namen machen, der ihn eben nicht vergessen ließ. Er wird mit nur 12 Jahren König von Juda. Und wie gesagt, trotz der ersten Regierungsdekade an der Seite seines Vaters Hiskia bricht Manasse alle Rekorde, allerdings zum Negativen. Manasse, man würde sagen, zu jung, zu stolz, zu dumm, um auf Gott zu hören. Er wollte nicht sein wie sein Vater Hiskia, der fromme König. Nein, er wollte frei sein, stark und ungebunden. Und ich musste mich schon so fragen in der Vorbereitung, ist das nicht auch so mit unserer jungen Generation, mit jeder jungen Generation? Und das Bestreben, wir machen es mal besser als die Alten. Diese Tendenzen sehen wir in der Welt genauso wie auch in dem Gemeindekontext. Im Leben von Manasse war es so, dass er all das wieder aufbaute, was sein Vater abgerissen hatte. Und seine Regierungszeit beträgt mit 55 Jahren die längste Regierungszeit unter allen Königen Judas. Soweit einfach mal so ein paar Fakten zu seinem Leben. Und dann kommen wir zu seinen schlimmen und gottlosen Regierungsjahren. Lassen wir doch Gottes Wort selbst erzählen, welche fürchterlichen Dinge dieser Manasse als König tat. Ich lese uns da die Verse aus dem Königbuch vor. Manasse war 12 Jahre alt gewesen, als er Mitregent wurde und er regierte insgesamt 55 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Hephzibba. Er tat, was Jahwe verabscheute und übernahm die schrecklichen Bräuche der Völker, die Jahwe vor den Israeliten vertrieben hatte. Er baute die Höhenheiligtümer wieder auf, die sein Vater Hiskia zerstört hatte. Er ließ Altäre für Baal errichten und ein Pfahlbild für Aschera aufstellen, wie es König Ahab von Israel gemacht hatte. Kleine Randbemerkung: Mit dem König Ahab genannt zu werden, ist ein wenig schmeichelhaftes Vorbild, denn Ahab ist ja bekannt als derjenige, der den Baalskult zur Staatsreligion machte. Zurück zum Text. Er warf sich vor dem Herr der Sterne am Himmel nieder und brachte ihm Opfer. Er stellte sogar Altäre im Haus Jahwes, also im Tempel, auf, von dem Jahwe doch gesagt hatte: Dort in Jerusalem will ich meinen Namen wohnen lassen. Was für eine Verhöhnung Gottes im Tempel. Ja, in den beiden Vorhöfen des Tempels errichtete er Altäre zur Verehrung der Sterne. Einen seiner Söhne ließ er durchs Feuer gehen. Das ist eine Umschreibung für Menschenopfer. Er opferte seinen Sohn. Er gab sich mit Zeichendeutung und Wahrsagerei ab und ließ sich auch auf Totengeister und magische Mächte ein. Also jede Form von Okkultismus und schwarzer Magie waren bei ihm hoffähig. So tat er vieles, was Jahwe verabscheute, und forderte seinen Zorn heraus. Er stellte das Bild der Göttin Aschera im Tempel auf, von dem Jahwe zu David und seinem Sohn Salomo gesagt hatte: In diesem Haus und in Jerusalem, das ich mir aus allen Stämmen Israels ausgesucht habe, soll mein Name für immer wohnen. Ja, ich will die Israeliten nicht mehr aus dem Land vertreiben, das ich ihren Vorfahren gegeben habe, wenn sie mir nur gehorchen und das Gesetz befolgen, das mein Diener Mose ihnen verordnet hat. Jetzt kommt dieses fürchterliche Aber wieder, wenn die Bibel das verwendet. Aber sie hörten nicht darauf. Und Manasse führte sie mehr Böses zu tun als die Völker, die Jahwe vor den Israeliten beseitigt hatte. Da ließ Jahwe ihnen durch seine Diener, die Propheten, sagen, das sind übrigens unter anderem Jeremia und Zephania gewesen, weil König Manasse von Juda diese Gräueltaten verübt und Schlimmeres getan hat als die Amoriter, die früher hier gewohnt haben, und weil er ganz Juda durch seine Mistgötzen zur Sünde verführt hat, so tragisch und fürchterlich auch, wenn Regierende das ganze Volk mit in den Abgrund reißen. Darum spricht der Herr, der Gott Israels: Passt auf, ich werde Unheil über Juda und Jerusalem bringen, dass jedem, der davon hört, in den Ohren gellt. Und in Vers 16 wird noch einer draufgelegt: Manasse ließ auch sehr viele unschuldige Menschen umbringen. Ströme von Blut flossen in Jerusalem. Das kam noch zu dem Götzendienst hinzu, mit dem er ganz Juda zur Sünde verführte, sodass sie taten, was Jahwe verabscheute. Ich sehe hier ja echt einige junge Kinder heute. Das ist ein Text, der ist eigentlich fast nicht jugendfrei, würde man sagen. Ja? Also was dieser König getan hat. Soweit der Text, ja. Ein fürchterlicher König, der wirklich nichts ausgelassen hat, um das gottesfürchtige Erbe seines Vaters in den Schmutz zu ziehen. Und um den lebendigen Gott zu reizen. Ausleger beschreiben es als religiöse Glaubensvermischung der wildesten Art. Und die jüdische Tradition, die sagt zudem, dass es König Manasse war, der den Prophet Jesaja in einen hohlen Baumstamm steckte und ihn zersägen ließ. Den Hinweis finden wir übrigens in Hebräer 11, Vers 37. Und das Ganze wurde noch schlimmer dadurch, dass es in 2. Chronik 33 heißt: Und der Herr redete zu Manasse und zu seinem Volk, aber sie achteten nicht darauf. Also, seine Regierungstaten nochmal in Kurzform. Er baut heidnische Altäre im Tempel, mitten im Tempel Gottes. Er lässt sein eigenes Kind opfern, Menschenopfer, um obscheuliche heidnische Götter zu verehren. Er beschäftigt Wahrsager, Totenbeschwörer und Zauberer. Und er bringt so viel Blutvergießen in dieser Stadt, dass er Jerusalem damit erfüllte, wie eine Übersetzung sagt. Und schließlich, er ignoriert das Reden Gottes zur Umkehr. Kurz gesagt, wenn jemand von Gott weit weg war, dann war es dieser König Manasse. Und damit kommen wir zum dritten Kapitel. Gottes Erkenntnis führt zur Umkehr. Kein Wunder also, dass Gott auf diese konfrontative und ihn beständig provozierende Art reagiert. Und ich lese uns aus 2. Chronik 33, Vers 11. Da ließ Jahwe die Heerführer des Königs von Assyrien gegen sie anrücken. Sie fingen Manasse mit Widerhaken, fesselten ihn mit Bronzeketten und brachten ihn nach Babylon. Gott hatte Manasse durch seine Propheten gewarnt. Und das ignorierte er. Und schließlich greift Gott hart ein. Er lässt assyrische Truppen einfallen. Manasse wird mit Haken gefangen und in Ketten nach Babylon verschleppt. Diese entwürdigende Art der Wegführung war übrigens in Assyrien weit verbreitet. Im Berliner Museum findet sich eine solche Darstellung von einer Gefangenenführung von dem König von Äthiopien. Also da sehen wir den absoluten Tiefpunkt im Leben des Manasse. Der mächtige König von Juda, gedemütigt und gefesselt wie ein Tier. Aber Geschwister, warnt nicht unser Apostel Paulus in Galater 6 eindringlich: Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Und wir müssen einfach anerkennen, dass ein Leben in permanenter und offen gelebter Sünde Konsequenzen hat. Und jetzt war es dran, dass eben auch Manasse die Frucht seiner offenen Gottes- und Menschenverachtung erhält. Aber wisst ihr, auch im Leben von Manasse beeindruckt mich, wie lange zuvor Gott geduldig und Geduld gezeigt hatte. Denkt doch mal zurück an die Jahre, in denen er so viel Schlimmes gemacht hatte, und trotzdem war Gott geduldig. Wir neigen ja oft dazu, dass wir unser Leben an bürgerlichen Maßstäben messen, und da schneiden wir meistens ganz gut ab. So viele, vor allen Dingen ältere Menschen, leben nach so einem Prinzip. Ich bin ja in Nordhessen aufgewachsen und wir hatten eine Nachbarin, die hat immer wieder mal gesagt: Ich habe keinen umgebracht, ich bestehle keinen und tue Gutes. Der Herrgott kann doch zufrieden mit mir sein. Ich weiß nicht, ob ihr so eine Aussage auch schon mal in eurem Umfeld hier gehört habt, aber das ist so ganz typisch, wo wir praktisch sagen: Naja, also der Herrgott kann doch zufrieden mit mir sein, so schlimm bin ich gar nicht. Ja, und dann denken wir, welch eine tragische Fehleinschätzung aus Gottes Sicht. Nur weil wir etwas besser oder gerechter sein mögen als andere, sollte Gott mit uns zufrieden sein? Ertappen wir uns nicht auch manchmal dabei, wie wir das Fehlverhalten über ungerechte Ereignisse oder unethisches Handeln anderer uns aufregen? Also ich kenne das auch von meinem Leben. Aber leider zeugt dies von einer ganz falschen Einschätzung von Gott. Wir zeigen nämlich dadurch, dass wir nicht mal im Ansatz begriffen haben, was es in Gottes Augen heißt, ein Sünder zu sein und verloren zu sein. Das gilt übrigens für dein Leben und mein Leben genauso wie das Leben von dem Joshua Milton Blahi, für Manasse, Hitler, Kim Jong-un oder andere. Und auch wenn es zwischen der Boshaftigkeit, ja, von diesen Menschen und uns vielleicht große Unterschiede geben mag, löst das eins nicht aus. Ihr seht es hier, Römer 3, 23, da sagt der messerscharf der Paulus, und er stellt diese Feststellung, dass es eben alle betrifft. Ja, alle haben gesündigt. Es gibt nicht einen, der vor Gott stehen könnte und sagen könnte: Na, lieber Gott, bist doch zufrieden mit mir, oder? Nein, Sünde heißt radikale Trennung von Gott. Und drei Kapitel weiter sagt der Paulus deutlich, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Und dieses Urteil schwebt über jeden Menschen in dieser Welt. Sind wir uns dessen überhaupt noch bewusst? In vielen Briefen im Neuen Testament weist der Paulus immer wieder seine Hörer darauf hin: Auch ihr wart mal in diesem Zustand, ihr wart tot in euren Sünden. Epheser 2, 1, Kolosser 1. Und das gilt so lange, bis Gott das Eingreifen deutlich wird. Wir haben es heute Morgen aus Philipper 2 gerade gehört. Und er entscheidet sich für das Heil der Menschen, indem er seinen Sohn gibt. Und ihr habt es hier auch nochmal, Johannes 3, Vers 17, diese wunderbaren Verse, die auf Vers 16 folgen. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Und dann diese Zusage, wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Und dieses gewaltige, unverdiente Gnadengeschenk gilt bis heute. Und das durfte auch der König Manasse erkennen, als er am Tiefpunkt seines Lebens angelangt war. Ich lese uns die Verse 12 und 13. In dieser Bedrängnis flehte er Jahwe, den Vater seiner Väter, an und demütigte sich tief vor ihm. Als er so zu ihm betete, ließ Gott sich von ihm erbitten und erhörte sein Gebet. Er ließ ihn nach Jerusalem zurückkehren und weiter als König regieren. Jetzt kommt ein wichtiger Satz. So erkannte Manasse, dass Jahwe Gott ist. Hier erhalten wir den Bericht einer tief erlebten Umkehr. Der stolze König neigt sich vor dem lebendigen Gott. Er demütigte sich sehr. Passt voll zu deiner Einleitung von heute Morgen, zur Demut. Sagt die Schrift, und das Wunderbare geschieht. Dieser barmherzige Gott erhört das Gebet des reuigen Königs und er vergibt. Geschwister, lieben wir dich denn solche Geschichten? Ja, wenn große Sünder, Menschen, die viel Schlimmes getan haben, wenn sie umkehren zu dem lebendigen Gott? Und das ist genau so eine Geschichte. Der barmherzige Gott lässt sich bitten und vergibt. Was für eine Freudenbotschaft. Kein Mensch ist zu weit weg, als dass er nicht umkehren könnte. Und dann kommt etwas ganz Besonderes. Da heißt es, und Manasse erkannte Gott. Und da möchte ich noch ein bisschen drauf eingehen, denn worum es hier geht, das Verb, was hier im Hebräischen steht, ist das Wort Yada, erkennen. Und es ist eines der tiefsten und vielseitigsten Verben im Alten Testament. Und zwar kann dieses Erkennen verschiedene Ebenen haben. Ich habe die euch hier mal mitgebracht und immer ein Beispiel dazu. Es kann erstmal ein Wissen, also ein Begreifen sein. Also es spricht unseren Verstand an, kognitiv, wie zum Beispiel in 1. Mose 3, als der Sündenfall geschah, dann sagt der Adam, oh, und sie erkannten, dass sie nackt waren. Das ist einfach ein physisches Sehen, oh, das war eine Folge des Sündenfalls. Sie erkennen, dass sie nackt sind. Dann ist es ein weiteres, da geht es um ein persönliches Erleben oder Erfahren. Auch da wird das Wort Yada genannt. Das sehen wir ganz oft im Alten Testament, wenn Gott sagt, erkenne, dass ich der Herr bin oder dass ich Gott bin. Dann wird das Wort auch für das intime Erkennen genannt. Ihr denkt an den Schöpfungsbericht, wo es heißt, und Adam, steht da, erkannte seine Frau. Komischer Vers eigentlich oder komische Übersetzung. Aber da seht ihr eben diese Tiefe, die auch in diesem Wort stecken kann. Adam erkannte seine Frau und schließlich kann Yada ein Erkennen, eine Einsicht oder ein Glaube in Gottes Wesen sein. Das ist dann eine religiöse Erkenntnis. Und spannend ist, dass hier in 2. Chronik 33 das Yada in einem ganz umfassenden Aspekt steht. Es drückt also ein vollzogenes Erkennen aus, ein abgeschlossenes Begreifen. Es meint jetzt hier nicht, dass der Manasse nur sich hingesetzt hat, ja, und jetzt so mal verstandesmäßig erkennt, ja, Gott wird der Herr sein. Nein, sondern er hat es existenziell erfahren. Durch das Gericht auf der einen Seite, er wurde in die Gefangenschaft geführt und die Gnade, also Wiederherstellung in sein Reich. Es beschreibt bei ihm eine Wende seines Herzens, also wirklich ein echter, tiefer Umkehrmoment. Mit anderen Worten könnte man sagen, da erkannte Manasse durch Erfahrung und inneres Begreifen, dass der Herr allein Gott ist. Liebe Geschwister, das führt mich unweigerlich zur Frage, hast du diesen Gott schon so erkannt? Glaubst du an diesen wahren Gott oder folgst du einem religiösen Gottesbild, durch das du vielleicht geprägt worden bist? Hast du es selbst begriffen und innerlich vollzogen wie der Manasse? Hast du dich diesem Gott komplett ausgeliefert? Ich möchte dich und mich wirklich ermutigen, dass wir diesen Gott auf eine Art und Weise ganz neu kennenlernen, dass wir ihn erkennen. Jetzt wirst du vielleicht fragen, ja, wie geht das denn? Das ist recht einfach. Indem du dich mit seinem Wort nämlich beschäftigst und nachdenkst über ihn. Nachdenken, das ist eine Eigenschaft, die uns ein Stück verloren zu gehen scheint. Ich habe gestern noch einen Vortrag von einem Professor gehört, der sagt, durch den vielen Gebrauch der sozialen Medien verkümmert unsere geistliche Intelligenz und Aufnahmefähigkeit. Und dieses Nachdenken, prüft euch mal selber, wie schnell greifen wir eben dazu und googeln mal schnell was oder greifen auf ChatGPT zurück, anstatt durch Nachdenken uns einfach diesen Dingen hinzugeben. Und wie viel mehr gilt das für das Beschäftigen mit Gottes Wort? Nachdenken, ihn erkennen, mit ihm sich beschäftigen. Ja, und dann folgt ja die Wiederherstellung durch Gott. Er schenkt Manasse einen neuen Anfang. Was damit beginnt, dass er zurück darf nach Jerusalem und dort wieder als König agieren kann. Und dieses Gott erkennen krempelt sein gesamtes Leben und Handeln um. Und damit komme ich zum vierten Aspekt, nämlich das geänderte Leben als Gottes Nachfolger. Und zwar schauen wir uns auch hier ein paar Verse dazu an. Nach seiner Rückkehr ließ er eine sehr hohe Mauer außen an der Davidstadt errichten. In allen befestigten Städten setzte er Kommandanten ein. Gut, das ist jetzt eine politische Maßnahme, aber jetzt geht es darum. Er entfernte auch die fernen Götter und das Götzenbild aus dem Haus Jahwes. Ebenso die Altäre, die auf dem Tempelberg und in Jerusalem gebaut hatte. Und er ließ alles vor die Stadt werfen. Es gab da so einen Hügel, da wurde alles Unreine hingeschmissen. Den Altar Jahwes stellte er dagegen wieder her und brachte Schlacht und Freudenopfer auf ihm dar. Auch verpflichtete er die Judäer, nur noch Jahwe, dem Gott Israels, zu dienen. Das Volk allerdings opferte auch auf den Opferhöhen, jedoch nur Jahwe, seinem Gott. Liebe Geschwister, ein Leben, das durch Gott verändert wird, das hat Konsequenzen. Und dein Umfeld wird das merken. Wenn man 2-3 Jahre eine solche Bekehrung hätte und irgendwann sagt jemand, was, du bist auch Christ geworden? Hab ich ja gar nicht mitbekommen. Dann ist irgendwas faul an der Geschichte. Sondern wenn Gott dein Leben umkrempelt, dann hat das Folgen. Und das war bei diesem König ganz offenbar so. Und besonders schön, finde ich immer, ist das, wenn jemand zum Glauben kommt und der eine Person mit Einfluss ist. Ja, ein König wird ja an seinen Regierungsentscheidungen gemessen. Und wie Manasse in seinen schlimmen Regierungsjahren viel Böses getan hat, so erlebt er dem Volk nun vor, was es eben heißt, ein gottesfürchtiger König zu sein. Und ich habe so nachgedacht und dachte so, sicher haben noch viele gelebt, die Jerusalem eben unter Hiskias Herrschaft kannten. Und die werden sich gefreut haben, jedenfalls ein Teil davon, über diese radikale 180-Grad-Wende von Manasse. Die Bibel beschreibt, dass Manasse den Tempel wieder zu einer Anbetungsstätte für den lebendigen Gott macht. Und dass er Gott opferte, so wie seinerzeit Hiskia nach der damaligen Tempelreinigung. 2. Chronik 31 können wir davon lesen. Und was ich mich auch gefragt habe, was er denn mit all den Okkultisten, mit den Götzenpriestern und diesen schlimmen Menschen geschah, die ihn eben so schlecht beraten hatten und die ihn so verleitet hatten, Böses zu tun. Ob er die entmachtete? Sicherlich. Ob er sie umbringen ließ oder weggejagt hat? Na, die Bibel berichtet nichts davon, deshalb braucht man nicht spekulieren. Aber eins stimmt sicher, nämlich, dass Gott durch sein geändertes Leben als Nachfolger sich gefreut haben wird. In Vers 16 lesen wir, dass er nun auch sein Volk verpflichtete, nur noch Jahwe, also dem lebendigen Gott, zu opfern. Und ich denke, die Botschaft, die wir daraus nehmen können, ist klar. Gott kann in einem oder aus einem zerstörten Leben etwas Wunderschönes, Neues machen. Er schenkte Hoffnung und Zukunft. Zwar blieben Spuren seiner früheren Schuld im Volk, zum Beispiel die Opferhöhen, die ja ursprünglich für den Götzendienst errichtet wurden, und die könnten schon auf so ein Stück Halbherzigkeit hinweisen. Es gab nur wenige Könige, die sich wirklich auch der Opferhöhen angenommen haben. Aber ich finde es so ermutigend, dass Gott ihm nach dieser radikalen Lebenswende auch persönlich eine zweite Chance gibt. Manasse war der einzige König Israels, der nach einem rabenschwarzen Beginn ein gutes und gottgefälliges Ende hatte. Wir wissen, dass es in die andere Richtung 5 Könige gab. Saul, Salomo, Asa, Joas und Amasja. Geschwister, das ist ein sehr negatives Verhältnis. Ein einziger König, der so schlecht anfing, aber gut endete, und 5 Könige, die gut anfingen, aber ein schlechtes Ende nahmen. Bleibt als Nachtrag noch, dass Manasse nach seiner langen Herrschaftszeit sein Königtum an seinen Sohn Amon weitergab, als dieser 22 Jahre alt war. Und obwohl auch dieser Amon ganz sicher diese radikale Umkehr seines Vaters mitbekommen hatte, demütigte er sich nicht und nahm Schuld auf sich, so sagt es die Bibel. Und nach einer 2-jährigen Herrschaft wurde er durch einen Aufstand umgebracht. Und wisst ihr, das ist auch Konsequenz aus Gottes Sicht. Es zeigt nämlich, dass du einen guten Vater haben kannst, eine vorbildliche Mutter, und dich trotzdem dagegen entscheiden kannst, mit Gott zu leben. Und genau auch das andere. Vielleicht sitzen hier Leute, die haben ein Umfeld, in dem sie die Einzige oder die Einzige sind, die mit Gott leben. Ist das nicht auch wunderbar, dass eben auch das möglich ist und du kannst ein Zeugnis für diesen Gott sein? Und damit komme ich zum letzten Kapitel, der Charakter Gottes im Leben von Manasse und uns heute. Denn wisst ihr, das finde ich auch wichtig, wenn wir uns diese Geschichte des Manasse oder überhaupt Geschichten im Alten Testament anschauen, dann finde ich es wichtig zu gucken, ja, was wird denn da an Gottes Handeln deutlich bis heute, bis durch die ganze Menschheitsgeschichte. Und da möchte ich auf 5 Aspekte ganz kurz vorgehen. Ich habe die zwar eigentlich nacheinander, aber ich glaube, der nimmt diese Stufen raus. Aber jetzt seht ihr es schon mal alle. Ich gehe die einzelnen Aspekte noch ganz kurz durch. Das Erste, was mir aufgefallen ist, es zeigt Gottes Langmut und Geduld. Manasse war einer der gottlosesten Könige in Juda, haben wir gehört. Er stellte Götzen auf, errichtete Altäre für fremde Götter, sogar im Tempel, er ließ Zauberei zu und viel unschuldiges Blut fließen. Und dennoch ließ Gott ihn sehr lange gewähren. Das zeigt doch, Gott ist geduldig und er ist schnell zum Erbarmen, wenn sich Menschen auch von ihm entfernt haben. Er möchte Menschen gewinnen, er möchte sie retten und nicht, dass der Gottlose verloren geht. Diese wunderbare Textstelle aus Hesekiel, wo Gott dem Hesekiel sagt, ja, meinst du, dass ich Freude habe, dass ich Gefallen habe am Tod des Gottlosen und nicht vielmehr, dass er umkehrt? Gott war doch traurig über den Joshua Milton, dass er so verblendet, so viel Unheil, so viel Leid in das Leben von so vielen Menschen gebracht hat. Aber wisst ihr, das ist eine Wahrheit, die bis heute Bestand hat. Wo wir Menschen schon viel eher mit der Faust reingeschlagen hätten und selbst als seine Kinder böse Menschen verwünschen oder sie verurteilen, da hat Gott noch Geduld. Liebe Geschwister, das sollte uns zur Vorsicht mahnen. Denn wir könnten in der Gefahr stehen, dass wir uns über andere Menschen erheben, sondern wir könnten auch unser eigenes Verlorensein, unser eigenes böses Herz, unser Ungehorsam und unsere Lieblosigkeit aus dem Blick verlieren, obwohl wir doch schon seine Kinder sind. Ein zweites, Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit. Aufgrund der zahlreichen Sünden von Manasse kündigte Gott durch zahlreiche Propheten das Gericht über Jerusalem an. Haben wir gelesen. Und das verdeutlicht, Gott nimmt Sünde ernst. Und er bleibt seiner Heiligkeit treu. Er lässt nicht eine 5 Grade sein. Es ist ein heiliger Gott. Selbst ein König ist nicht über den Maßstab Gottes erhaben. Und es ist eine ernste Warnung für dich und mich, dass wir nicht mit Gottes Güte und Geduld spielen sollten. Aber auch, dass wir gegenüber anderen nicht seine Heiligkeit und seine Maßstäbe abschwächen sollten oder verwässern. Nein, unser Gott ist heilig, abgesondert von allem Unperfekten und Vergänglichen. Und daher behält er das Gericht und das letzte Wort. Ein drittes. Gottes Gericht und Zucht als Ruf zur Umkehr. Manasse, haben wir gehört, wurde von den Assyrern gefangen und mit Haken nach Babel verschleppt. Menschlich so demütigend, zweifelsfrei, das war das Gericht Gottes für ihn. Aber Gott verfolgte einen höheren Plan. Denn diese Strafe war nicht nur Vergeltung für seinen unstrittig bösen und Gott provozierten Lebensstil. Nein, es war auch ein Weckruf zur Umkehr. Nachdem Manasse die mahnenden Worte der Propheten nicht hören wollte, nutzte Gott eben diese letzte Stufe, und das mag er auch in deinem und in meinem Leben machen, dass Gott zu ungewöhnlichen Maßnahmen ergreift. Aber bedenke immer, auch wenn Gott in schwere Situationen führt, und ich hatte euch ja die exemplarisch von dem Boris weitergegeben, Gott straft nicht aus Sadismus oder Freude am Leid oder anderen schlechten Motiven, sondern er möchte immer, dass Menschen zu ihm umkehren. Ich finde bemerkenswert, dass wir schnell, was wir als Schicksalsschlag bezeichnen, aus Gottes Sicht eine Chance ist, weil Gott immer zukunftsgerecht handelt. Er hat ja die Zeit nicht in seinem, er ist ja nicht an die Zeitachse gebunden, und er hat uns im Blick. Das ist ein wichtiger Punkt. Gott sieht aus diesen Dingen immer die Zukunft. Er hat die bewertet anders. Und wir gestehen vielleicht eher in der Gefahr, bitter zu werden, als uns neu auf Gott auszurichten und zu orientieren. Ja, man möchte sagen, er kann uns durch jede Situation zu ihm ziehen. Und der König David, finde ich sehr interessant, der wählte deshalb, weil er das wusste, eine Strafe aus, als er das Volk hatte zählen lassen. Wir lesen davon in 2. Samuel 24. Und dann wählt er die Strafe, wo er sagt, nee, in Menschenhand möchte ich mich nicht begeben. Ich wähle die Strafe lieber, die Gott mir zuteilt. Das vierte, Gottes Barmherzigkeit in der Umkehr. Durch die schweren Umstände im Exil kam Manasse zur Vernunft. Er demütigte sich tief, haben wir gelesen, und er erkannte Gott. Gott, der der Herzenskenner ist. Und er erbarmte sich, weil er das Herz von Manasse sah. Und das ist eine ziemlich zentrale Wahrheit. Kein Mensch ist zu weit weg, dass Gott ihn nicht annehmen könnte, wenn er sich wirklich bekehrt. Selbst jahrzehntelanger Widerstand gegen Gott kann durch wahre Umkehr gebrochen werden. Gottes Gnade kann selbst die dunkelsten Lebensgeschichten neu schreiben. Und wisst ihr, das finde ich so ermutigend. Und das zeigte auch die einleitende Geschichte von General Butt Naked. Beide Männer führten ein Leben voller Gewalt und Götzendienst. Beide wurden an einem Tiefpunkt von Gott erreicht. Und beide nutzten ihre zweite Chance, um das zu reparieren, sozusagen, was sie zerstört hatten. Joshua Milton hat einmal gesagt, jeder von uns war ein notorischer Rebell. Das Einzige, was uns entwaffnen konnte, war Liebe. Es war die Liebe, die mich entwaffnete. Nur Gott ist in der Lage, Leben so radikal umzukehren. Das sagte er später, als er auf sein Leben blickte. Und liebe Geschwister, können wir im Ansatz ermessen, wie unbegreiflich barmherzig dieser Gott ist und wie er handelt. Er liebt es, den Menschen zu vergeben und sie neu zu machen, wenn sie sich an ihn wenden. Und das führt zu meinem letzten Punkt, Gottes Geschenk neuen Lebens. Wir haben ja diesen wunderbaren Vers aus 2. Korinther 5, Vers 17, dass wir in Christus eine neue Schöpfung sind, eine neue Kreatur werden. Und es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass Gott uns nicht zu einem Menschen 2.0 macht, zu einer Art besseren Lebens, sondern die Bibel sagt, wir sind eine komplett neue Kreatur. Und das hat Konsequenzen in unserem irdischen Leben. Bei Manasse war das eine 180-Grad-Wende. Er beseitigte nach seiner Rückkehr alle fremden Götter und stellte den wahren Gottesdienst wieder her. Und Gott zeigt, dass echte Umkehr nicht nur eine wahre Chance eröffnet, sondern neutestamentlich sind wir in Christus gestorben und leben jetzt in ihm und für ihn. Galater 2,20. Liebe Geschwister, ich hoffe, dass wir heute Morgen ganz neu dankbar geworden sind über diesen wunderbaren Gott und wie er sich im Leben von dem Manasse und uns heute noch immer offenbart. Ich schließe mit der Zusammenfassung, dass Manasses Leben uns zeigt, Gott ist ein heiliger Richter, ein gnädiger Retter und treuer Wiederhersteller. Niemand kann jemals so tief fallen, als dass Gottes Gnade ihn nicht mehr erreichen könnte. Amen. Lass uns doch noch aufstehen, ich möchte mit uns beten. Ja, lieber Vater, ich bin fasziniert von deinem Wesen, von deiner Art, die so geduldig und so langmütig mit einem Manasse war, die es mit einem General Butt Naked, mit dem Joshua Milton war und die es noch heute mit dir und mit mir war, Herr, und ist. Ich danke dir von Herzen, dass deine Gnade nie übertrumpft werden kann von schlechten Dingen, sondern dass du das letzte Wort hast und dass dein Blut ausreicht, um selbst die schlimmsten Sünden zuzudecken und zu vergeben, Herr. Ich danke dir, dass du auch heute noch ein handelnder Gott bist. Und ich danke dir so sehr, dass es dein Wunsch ist, dass die ganze Menschheit gerettet wird und zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Herr, und möchte das doch auch unser Leben ganz neu bestimmen, dass den Menschen, die in unserem Umfeld leben, die wir in der Schule treffen, auf dem Arbeitsplatz, im Studium oder in der Familie, Herr, die dich noch nicht kennen, dass wir ein frohes Zeugnis von dir sein dürfen und von dieser Geduld und dieser Liebe, die auch in unserem Leben gewirkt hat, dass wir das weitergeben dürfen. Herr, das kannst du schenken. Und möge keiner hier sein, der denkt, das, was ich getan habe, kann nicht vergeben werden. Sondern du bist ein Gott, der wirklich jeden Menschen erreichen kann. Und dafür preise ich dich. Amen.